Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Angesichts der Omikron-Welle haben mehrere Länder ihre Isolations- und Quarantäneregeln gelockert. Auch in Deutschland ist die Debatte darüber angelaufen. Wir blicken gleich im Interview auf das Thema. Außerdem geht es heute darum, dass viele Tiere und der Mensch ihre Laute ähnlich strukturieren und warum wir Tierkommunikation eher als Gesang begreifen sollten. Mein Name ist Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Von 10 auf 5 Tage hat die US-Gesundheitsbehörde CDC die empfohlene Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion angesichts der Omikron-Welle gerade verkürzt. Grund seien wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach die meisten Ansteckungen im frühen Krankheitsverlauf stattfinden. Voraussetzung: Die Betroffenen weisen keine Symptome auf und tragen an 5 weiteren Tagen Maske. Auch die Quarantäneempfehlungen für Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten, wurden in den USA gelockert. Inzwischen ist die Debatte um eine Verkürzung von 14 Tagen Isolation bzw. Quarantäne für enge Kontaktpersonen bei Omikron auch hierzulande eröffnet. Darüber habe ich vor der Sendung mit Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen gesprochen. Ich habe ihn zuerst auf einen Tweet des bekannten US-Mediziners Eric Topol hingewiesen. Der hatte geschrieben: Hier die Daten, die den neuen 5-tägigen Isolationszeitraum ohne negativen Test in den USA unterstützen. Und darunter einen weißen, leeren Kasten gepostet. Meine Frage an Hajo Zeb: Ist die Datenbasis, auf die sich die CDC bei den neuen Empfehlungen beziehen, tatsächlich so dünn?
Also ich habe selber auch danach recherchiert, soweit ich das jetzt machen konnte in der Kürze der Zeit. Und ich habe auch jetzt nicht sehr überzeugende, zum Beispiel Publikationen oder Vorpublikationen gefunden dazu. Ich vermute, dass es sich auf klinische Daten bezieht, die vielleicht in Krankenhäusern gesammelt worden sind. Aber tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, das genau einzuordnen, woher die Daten kommen. Also auch in Großbritannien wurde ja eine neue Quarantäneregelung entschieden und auch da ist die Datenlage nicht besonders klar. Da ist die Entscheidung allerdings so, dass man da nach 6 Tagen nach Symptombeginn sich testen lassen soll. Wenn der Test negativ ist, am nächsten Tag nochmal einen Test machen soll. Und wenn der auch negativ ist, dann kann die Isolation und Quarantäne beendet werden. Also ein ganz anderes Vorgehen, was das Absichern mit Tests angeht.
Sie sprechen es jetzt an, in den USA oder laut den Empfehlungen der CDC wird kein negativer Test gefordert, um diese Isolation abzubrechen dann nach 5 Tagen. Wie stark könnte denn aus epidemiologischer Sicht so ein negativer Test die verkürzte Isolation absichern? Bei Beschäftigten im Gesundheitswesen empfehlen die CDC das im Übrigen ja auch.
Genau. Es ist sicher so, dass aus epidemiologischer Sicht das deutlich besser ist, denn ansonsten beruht alles auf einer Art von Selbsteinschätzung. Wann haben meine Symptome begonnen? Wann haben sie geendet? Das ist doch sehr locker, würde ich sagen. Und ein Test gibt da einfach doch eine Sicherheit. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was es für ein Test ist, aber jeder Test ist sicherlich besser, als einfach in sich selbst hineinzuhorchen. Ich denke, das ist, wenn man die Quarantäne verkürzt mit dieses Thema, was wir auch schon hatten in früheren Wellen, das Freitesten. Das ist, glaube ich, auch hier etwas, was sinnvoll erscheint.
Laut dem Immunologen Anthony Fauci, der ja auch die US-Regierung berät, zielen die Änderungen auch darauf ab, den reibungslosen Ablauf der Gesellschaft zu gewährleisten, vor allem in bestimmten Berufsgruppen. Das Ganze ist natürlich eine Balance zwischen Infektionsrisiko und ja, Gesellschaftslogistik. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt gerade in den USA eher eine politische als eine wissenschaftliche Entscheidung?
Es ist genau so, wie Sie sagen. Es ist eine Abwägung. Es wird ja auf Daten Bezug genommen, die wir eben jetzt schlecht genau nachvollziehen können, die darauf hinweisen, dass Omikron eben vor allen Dingen in den ersten Tagen infektiös ist und dass die Infektiosität schnell dann nachlässt, sodass also die Idee schon dahinter ist, dass nach wenigen Tagen, also dann und weniger als bisher bei den Varianten, die wir kennen, die Infektiosität dann schon gering ist. Und auf der anderen Seite natürlich bei dem Voraussagen und jetzt sich auch eben abzeichnenden Daten, dass sehr viele Menschen sich infizieren und dieses Thema kritische Infrastrukturen von Stromversorger über Polizei, Krankenhäuser und so weiter, dass das möglicherweise eben sehr viele Menschen sonst bei einer sehr langen Quarantäne aus den beruflichen Tätigkeiten gezogen werden. Das spielt wohl offensichtlich dabei auch eine Rolle. Und es ist genau das, also eine Risikoabwägung, wo man sagt, okay, es werden vielleicht einzelne Fälle dann trotzdem generiert werden durch ein früheres Ausscheiden aus der Isolation, aber gegenüber der Tatsache, dass sonst sehr viele Menschen eben nicht zur Verfügung stehen, um alles am Laufen zu halten, da quasi nehmen wir das in Kauf, dass ein geringer Teil von Infektionen dann dennoch entschied.
Welche Daten zum Infektionsverlauf bei Omikron wären denn jetzt ganz konkret nötig, um so eine Risikoabwägung einigermaßen fundiert treffen zu können? Und wann könnten die tatsächlich verfügbar sein?
Ja, im Grunde genommen ist das gar nicht so kompliziert, wenn man im Prinzip jetzt Menschen, die mit Omikron infiziert sind, eben seriell testet und einfach über Verlauf von der Symptomzeit quasi jeden Tag Tests durchführt oder aber genauer noch wirklich Viruslast detailliert bestimmt, kann man auch schon relativ schnell sagen, nach wenigen Tagen halt, wenn man eine anständig große Gruppe von Menschen untersucht hat, wie dann da die Viruslast ist und die Übertragung ist. Das ist die eine Möglichkeit, das so klinisch experimentell zu machen, oder aber man macht sowas wie Haushaltstransmissionsstudien und guckt sich einfach an, wie es bei Menschen in den Haushalten, wie die Übertragung dort zu den näherliegenden Kontakten gewesen ist. Solche Studien gibt es auch und da kann man oft auch ein ganz gutes zeitliches Profil dann auch erstellen. Man braucht eine gewisse Zeit dafür, aber jetzt auch nicht besonders lange.
Die Diskussion in Deutschland, die läuft ja auch inzwischen schon zu verkürzten Quarantäne- bzw. Isolationszeiten. Welche Empfehlungen würden Sie dazu vom neuen Expertenrat der Bundesregierung erwarten, beziehungsweise wie würden Sie selbst diese Frage beantworten? Verkürzung von Quarantäne und Isolation, ja oder nein? Und wenn, wie ausgestaltet?
Also ich persönlich interpretiere das so, dass die 14 Tage, die jetzt zunächst doch sehr rigide eingesetzt wurden, auch in gewisser Vorsicht eingesetzt wurden, um mit der neuen Variante, deren auch klinische, also was die Beschwerden, die schweren Verläufe etc. angeht, deren Charakteristika einfach noch wenig bekannt waren. Jetzt weiß man, es ist eine sehr infektiöse, aber eben klinisch etwas weniger schwer verlaufende Variante. Und ich denke, man kann jetzt auch einfach diese Überlegungen anstellen auf der Basis am besten von Daten, aber auch in dieser Abwägung, die wir eben diskutiert haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der Expertenrat auch dazu kommen wird, eine Verkürzung zu diskutieren, vielleicht auf 10 oder auch weniger Tage. Und ich gehe aber auch davon aus, dass das nicht ganz ohne eine Testplanung dabei gehen wird. Das ist ja auch in Deutschland gut möglich. Wir haben eine gute Teststruktur, sodass man vielleicht sowas wie nach 7 Tagen kann man einen Test machen, 7 Tage nach Symptombeginn zum Beispiel oder nach einem ersten Test, dass man dort die Testung nochmal durchführt und wenn der negativ ist, dann durchaus die Isolation beendet.
Denken Sie da an einen PCR-Test oder würde da auch ein Antigen-Test reichen? Da gibt es ja im Moment die Diskussion darum, dass die eventuell bei Omikron nicht mehr so empfindlich sind im Nachweis.
Genau, also optimal wären auf jeden Fall PCR-Tests, was natürlich die Teststruktur, je nachdem wie Omikron uns nun erwischt, durchaus an die Grenzen führen könnte. Aber also Großbritannien macht es zum Beispiel so, dass sie 2 Lateral Flow, also Antigen-Schnellteste, einem Tag 6 und Tag 7 eben erlaubt. Und das ist dann halt auch durch dieses kurze Nacheinanderschalten auch eine relativ sichere Vorgehensweise. Das könnte also auch eine Variante sein. Aber da denke ich, sollte dann der Expertenrat sich auch nochmal genau Gedanken drauf machen drüber.
Der Epidemiologe Hajo Zeeb über die Debatte, die Isolations- bzw. Quarantänezeit angesichts der Omikron-Welle zu verkürzen. Wir bleiben beim Thema Corona. Der 2. Jahreswechsel im Pandemiemodus steht bevor und es ist immer noch nicht klar, wo die Pandemie ihren Ausgang genommen hat. Was begünstigt die Entstehung von Zoonosen? Welche Rolle spielen dabei Umweltveränderungen, die Tier und Mensch näher zusammenbringen? Mit diesen Fragen hat sich eine italienisch-US-amerikanische Forschergruppe beschäftigt, die ihre Ergebnisse jetzt auf der Tagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union und im Fachmagazin Nature Food vorgestellt hat. Die Forschenden haben sich dabei zunächst Ebola-Ausbrüche in Afrika angeschaut und dann die Erkenntnisse auf SARS-CoV-2 übertragen. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Dass Krankheiten vom Tier auf den Menschen überspringen, passiere seit einigen Jahren immer häufiger. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus einer solchen Zoonose eine Epidemie entwickle, sei gestiegen, erklärt Paolo Dodrico, University of California in Berkeley. Man müsse also viel besser verstehen, welche gesellschaftlichen und welche Umweltfaktoren zu dieser Entwicklung beitragen.
Deshalb haben wir vor Jahren mit einer Studie über Ebola begonnen. Dabei ging es um die Frage, welche Rolle die Waldfragmentierung für die Übertragung des Virus von Fledermäusen auf den Menschen spielt.
Dass Zoonosen in letzter Zeit häufiger auftreten, wird mit Umweltveränderungen in Verbindung gebracht. Durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume und die Ausdehnung der Flächen für Ackerbau und Viehzucht kommen beispielsweise Mensch und Wildtier öfter in Kontakt. Beispiel Ebola.
We were interested on the fact that Unsere Ausgangsüberlegung war, dass nicht nur die Abholzung eines großen Landstrichs die Verbreitung des Virus beeinflusst, sondern auch die Zerstückelung des Lebensraums von Menschen und Wildtieren. Deshalb haben wir anhand von hochauflösenden Satellitendaten analysiert, wie sich die Landnutzung an den Orten verändert hat, an denen zwischen 2000 und 2015 Ebola ausgebrochen ist. Dabei stellten wir fest, dass es tatsächlich eine Korrelation gibt zwischen der Fragmentierung von Waldgebieten und der Ebola-Übertragung.
Erklärt Maria Christina Rulli vom Politecnico di Milano. Für SARS-CoV-2 seien solche Analysen allerdings schwieriger.
Beim Coronavirus wissen wir leider nicht genau, wo der Übersprung, der Spillover, stattgefunden hat. Also haben wir Veränderungen der Landnutzung im Verbreitungsgebiet des mutmaßlichen Wirtsorganismus untersucht, einer Gruppe der Hufeisennasenfledermäuse. Sie kommt in einem rund 28 Millionen Quadratkilometer großen Gebiet vor, das sich von Portugal und Nordafrika bis nach Ostasien und Teile Ostaustraliens erstreckt.
Part of East Australia and North Africa.
Die Forscher analysierten einmal die Fragmentierung des Waldes, die Dichte der Siedlungen und die des Viehbestands, weil beispielsweise Hühner oder Schweine als Zwischenwirte in Frage kommen. Außerdem ging die Verteilung unterschiedlicher Hufeisennasenarten in die Analysen ein. Das Ergebnis? In Teilen Chinas, in denen solche Fledermäuse leben, ist die Dichte von Menschen und Vieh in der Nähe stark fragmentierter Wälder deutlich höher als anderswo in der Welt und damit theoretisch auch das Risiko eines Spillovers. Alle Faktoren treffen aufeinander. Die starke Fragmentierung der Wälder, eine intensive Schweine- und Geflügelproduktion, schnell wachsende Siedlungen und die Hufeisenfledermäuse als Reservoir für Coronaviren. Ein Beweis für den Ursprung des Coronavirus ist das nicht. Die Studie liefert jedoch eine neue Perspektive, um die gesundheitlichen Auswirkungen unterschiedlicher Landnutzung und Waldfragmentierung theoretisch abzuschätzen.
Die große Debatte bei den Forschungen zu Landnutzung und Lebensmittelproduktion dreht sich bislang immer darum, ob wir die Landwirtschaft ausweiten oder intensivieren können, um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Dabei geht es dann um die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt oder die Kohlenstoffemissionen. Beides sind wichtige Aspekte, aber der menschlichen Gesundheit ist bislang oft vernachlässigt worden.
Wie hängen Landnutzung und das Risiko für Zoonosen zusammen? Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Mit Tieren sprechen. Immer wieder haben Menschen diesen Traum gehegt und schon lange versuchen Forschende, die genaue Bedeutung von Vogelgezwitscher, Affenrufen oder Walgesängen zu entschlüsseln, sozusagen Entsprechungen für Worte in den tierischen Lauten zu finden. Forscherinnen und Forscher der Universität Wien haben jetzt einen anderen Weg gewählt, um Tierkommunikation zu betrachten. Ihr Ansatz, die Lautäußerungen aus dem Tierreich eher als Musik begreifen, der ähnliche Strukturen zugrunde liegen. Joachim Budde hat für uns zugehört.
Hier singen Indris, etwa einen Meter große schwarz-weiße Feuchtnasenaffen, die in den tropischen Regenwäldern im Nordosten Madagaskars leben.
Indri sind Lemuren. Sie singen diese schönen, gespenstischen Choräle. Diese Gesänge folgen den rhythmischen Mustern menschlicher Musik.
Tecumseh Fitch ist Professor für Kognitionsbiologie an der Universität Wien. Die madagassischen Primaten singen in Strophen. Am Ende jeder Strophe tun sie etwas, was auch wir Menschen beim Sprechen oder beim Musizieren tun. Wir werden langsamer, dehnen die letzte Silbe einer Phrase, sagt Theresa Matzinger.
Der Grund dafür kann eben in unserer Sprachphysiologie liegen. Nämlich, dass wir unsere Artikulatoren, also Zunge, Lippen und so weiter, langsam abstoppen am Ende, also vor einer Pause zum Beispiel. Man kann das vergleichen zum Beispiel mit dem Laufen gehen. Man stoppt ja auch nicht komplett abrupt ab, wenn man joggen geht, sondern lässt das irgendwie langsam ausklingen, weil das energetisch auch effizienter ist, als komplett abrupt abzustoppen.
Die Forscherin beschäftigt sich mit Sprache, Evolution und Wahrnehmung. So wie die Lemuren machen es auch andere Tiere.
Es gibt schon erste Erkenntnisse, zum Beispiel bei Wellensittichen, dass die auch die letzten Silben von ihren Phrasen oder Einheiten, was immer das jetzt in ihren Vokalisationen auch ist, in die Länge ziehen. Und bei Menschen wissen wir schon, verlängerte Silben werden auch von den Zuhörern als Endpunkte oder Grenzen wahrgenommen.
Anders als die Mehrzahl bisheriger Studien interessieren sich Theresa Matzinger und Tecumseh Fitch weniger dafür, Entsprechungen für Worte in der Tierkommunikation zu finden. Sie fragen sich, wie die Anatomie und die kognitiven Fähigkeiten von Mensch und Tier tatsächlich bestimmen, welche Laute und welche Melodien sie hervorbringen können, wie also der Körperbau bestimmt, dass sie so ähnlich sind.
Der Grund dafür, dass es diese Ähnlichkeiten gibt, ist, dass wir eine ähnliche Evolution durchlaufen haben und Menschen eine Form von Primaten und Tieren sind und es dadurch zu Ähnlichkeiten in der Anatomie, Physiologie oder Kognition kommt.
Ein Kehlkopf mit Stimmbändern bei den Säugern und der Stimmkopf bei den Vögeln etwa ähneln sich. Tecumseh Fitch.
Wenn man die Lauterzeugung von der Anatomie aus betrachtet, leuchten Ähnlichkeiten sofort ein. Wenn man sich hingegen fragt, wo ist der Satzbau in Tierkommunikation, dann hat das weniger Aussicht, etwas hervorzubringen.
Wer also nach der Sprache der Tiere sucht, ist für den Kognitionsbiologen auf dem Holzweg.
Wir begehen einen Fehler, wenn wir automatisch annehmen, dass Tierkommunikation Sprache ist. Das ist zwar eine intuitive Idee, aber ich denke, sie hält uns davon ab zu sehen, dass es in vielen Fällen, nicht nur im Vogelgesang, sondern auch bei vielen anderen Tierarten, eher eine Art Musik ist.
But in many other species as well, it's more of a music. Animal communication is being used more the way we use music, which is not about specific meanings as much.
Da geht es weniger um präzise Bedeutungen als vielmehr um emotionale, effektive Gruppenkommunikation. Wir sollten also weniger danach fragen, wie wir mit Tieren sprechen können, sondern es wäre produktiver zu denken, wie können wir mit Tieren singen? Dann stehen uns Übereinstimmungen zur Verfügung, die uns bei Sprache fehlen.
Gemeinsam musizieren. Vielleicht liegt es daran, dass uns so viele Tiergesänge so tief im Innern berühren. Die Natur ist ein Konzerthaus.
Joachim Budde über Gemeinsamkeiten in den Lauten von Mensch und Tier. Und um unser Verhältnis zu den tierischen Verwandten geht es auch morgen in Wissenschaft im Brennpunkt.
In der Neujahrsnacht 2020 sterben bei einem Brand im Krefelder Affenhaus 30 Tiere. Darunter der in Ehren ergraute Gorilla Massa, der Schimpanse Charlie und Surya.
Bei mir war es so, dass ein Orang-Utan-Mädchen, die Surya, genauso alt war wie meine kleine Tochter. Und ja, das ist so das, woran ich gerade denke.
Ich war so erschüttert, ich habe mich die ersten Minuten überhaupt nicht vom Fleck bewegen können.
Schon Stunden später Blumen, Fotos, ein Meer von Kerzen. Fast so, als wären es nahe Verwandte.
Nahe Verwandte. Über Menschen und Menschenaffen. Silvester um 16.30 Uhr.
Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Sowohl eine HIV-Therapie als auch die männliche Beschneidung können das Leben von Eltern retten. In den 1980er und 1990er Jahren stieg die Rate an Waisenkindern in Afrika an. Häufig starben die Eltern an den Folgen einer HIV-Infektion. Mit der Entwicklung der antiretroviralen Therapie steht inzwischen eine effektive Behandlungsoption zur Verfügung. Außerdem senkt eine Entfernung der Vorhaut am Penis von Männern das Risiko deutlich, sich mit HIV zu infizieren. In Uganda wurde 2004 ein breit angelegtes Programm gestartet, um Menschen den Zugang zu den Medikamenten zu ermöglichen. Seit 2007 werden zudem Männer vorsorglich beschnitten. Ein internationales Forschungsteam hat nun die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Rate an Waisenkindern untersucht. Das Team hat Daten aus einer Region in Uganda von 2001 bis 2018 ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass nicht nur die antiretrovirale Therapie, sondern auch die Beschneidung Kinder davor schützen könnte, ihre Eltern zu verlieren. Die Studie ist in der Fachzeitschrift The Lancet HIV erschienen. Schwangere können sich so schnell wie möglich gegen Covid-19 impfen lassen. Es ist dagegen nicht sinnvoll, erst im späteren Verlauf der Schwangerschaft zu impfen, um möglicherweise bei der Entbindung eine besonders hohe Schutzwirkung zu erzielen. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift Obstetrics and Gynecology. Die Wissenschaftler haben den Antikörperspiegel im Blut von Schwangeren gemessen, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Laufe ihrer Schwangerschaft geimpft worden waren. Antikörper werden als Reaktion auf eine Impfung gebildet. Ein abfallender Spiegel im Blut kann Hinweise auf eine nachlassende Impfwirkung geben. Zum Zeitpunkt der Entbindung war der Spiegel bei Frauen, die erst im letzten Schwangerschaftsdrittel geimpft worden waren, zwar höher. Der Unterschied zu Frauen, die im frühen Verlauf der Schwangerschaft eine Impfung erhalten hatten, war aber gering. Schwangere, die besonders früh geimpft wurden und daher bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Ende ihrer Schwangerschaft erhalten hatten, zeigten die höchsten Antikörperspiegel. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung von Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Fische in Mexiko vertreiben Vögel mit einer Laola-Welle. Das haben deutsche Forschende bei einer bedrohten Fischart in vulkanischen Quellen in Mexiko beobachtet. Wie sie im Journal Current Biology schreiben, finden sich die kleinen Fische zu großen Schwärmen zusammen und tauchen mehrmals hintereinander gestaffelt von der Wasseroberfläche ab und wieder auf, wenn ein Raubvogel in der Nähe ist. Das erzeugt eine Laola-artige Welle an der Wasseroberfläche. Da die Wellenbewegungen sehr regelmäßig und immer gleich lang waren, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Verhalten der Fische mehr als eine reine Fluchtreaktion ist. Die Raubvögel scheinen auf die Laola-Wellen zu reagieren. Je mehr gleichförmige Wellen die Fische erzeugten, desto länger warteten die Raubvögel mit einem erneuten Angriff. Auch ihr Jagderfolg verringerte sich. Das Forschungsteam vermutet, dass die Wellen angreifende Vögel verwirren. Möglicherweise seien sie auch ein Signal von den Fischen an die Vögel, dass sich ein Angriff nicht lohnt. Davon könnten auch die Vögel profitieren, indem sie Zeit und Energie bei der Jagd sparen. Laut dem Paul-Ehrlich-Institut erkennen die meisten hierzulande verfügbaren Corona-Schnelltests auch eine Infektion mit der Omikron-Variante. Am Dienstag hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA gemeldet, dass einige Schnelltests die neue Omikron-Variante weniger zuverlässig erkennen als andere Virusvarianten. Das Paul-Ehrlich-Institut, kurz PEI, das hierzulande die Schnelltests überprüft, hat heute auf die Beobachtungen aus den Vereinigten Staaten reagiert. Die hierzulande verfügbaren Schnelltests seien für einen Nachweis der Omikron-Variante grundsätzlich geeignet, schrieb das Institut in einer Pressemitteilung. Als Begründung nannte das PEI die Tatsache, dass die meisten untersuchten Schnelltests das sogenannte N-Protein des Coronavirus nachweisen. Die Mutationen der Omikron-Variante betreffen aber primär das S-Protein. Damit ist allerdings noch nicht der Verdacht ausgeräumt, dass die Tests aus anderen Gründen nicht mehr so zuverlässig sind. Die US-Behörde hatte sich bei ihrer Warnung auf vorläufige Studienergebnisse berufen, bei denen Tests mit lebenden Viren von echten Omikron-Patienten durchgeführt worden waren. Bei Untersuchungen mit abgetöteten Viren hatten die Tests auch in den USA keine Schwächen gezeigt.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 30. Dezember. Matthias Maurer, die Raumstation und ganz oft Neujahr. Seit 2 Monaten befindet sich der Saarländer Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation. Morgen und übermorgen wird er im Rahmen seiner Mission Cosmic Kiss gleich 15 Mal das neue Jahr küssen. Die ISS zieht in 400 Kilometern Höhe um die Erde und braucht für eine Runde um unseren Planeten nur 1 Stunde und 33 Minuten. Beim Jahreswechsel führt das dazu, dass sie etwa 15 Mal von Bereichen, in denen das alte Jahr noch andauert, in Gebiete zieht, in denen 2022 bereits begonnen hat. Entsprechend oft geht die Sonne auf und unter. Die Helligkeit ist daher kein guter Taktgeber in der Umlaufbahn. Auf der Raumstation richtet man sich nach der Weltzeit. Das ist die Uhrzeit in Greenwich, und zwar stets ohne Sommerzeit. Diese Zeit ist internationaler Standard und verhindert, dass man sich beim Umrechnen in der Zeitzone irrt. Gegenüber der mitteleuropäischen Zeit liegt die Weltzeit 1 Stunde zurück. Wenn für Matthias Maurer und Co. offiziell das neue Jahr anfängt, ist es bei uns bereits 1 Uhr am Neujahrsmorgen. Kurz vor dem ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres zeigt sich die Internationale Raumstation am Morgenhimmel. Sie taucht urplötzlich halb hoch am Himmel auf, wenn sie aus dem Schatten der Erde tritt. Dann zieht sie als strahlend heller Lichtpunkt in gut 3 Minuten Richtung Osten. Etwa eine halbe Erdumdrehung später überquert die ISS die Datumslinie im Pazifik und springt so noch einmal zurück ins alte Jahr.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Datenschutz an Schulen, Versäumnisse in der digitalen Bildung. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.